Hallo und herzlich willkommen zum 2-Stunden-Später-Podcast. Beim 2-Stunden-Später-Podcast nimmt sich Marvin ein Spiel vor, oder doch gleich mehrere, welches er für 2 Stunden oder vielleicht auch länger gespielt hat. Anschließend setzt er sich alleine vors Mikro und stellt euch seine Eindrücke und Erfahrungen vor. In dieser Folge geht es nicht nur um Cat Quest 3, sondern auch um weitere Titel wie Visions of Mana, ein neues Dragon Ball Spiel und dem Switch-Port von einem One Piece Spiel. Wie Marvin es geschafft hat, trotz der stressigen Gamescom-Zeit so viele Spiele anzuspielen, um euch heute davon zu erzählen, das erfahren wir in der heutigen Folge. Aber was soll ich sagen? Viel Spaß, hört einfach rein. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Nicht von 2 Stunden später, natürlich, sondern von den Runaways. Mein Name ist Marvin und ich freue mich heute ein bisschen für euch, mit euch zu podcasten. Diese leicht improvisierte Version unseres 2 Stunden später Intros habe ich jetzt mal einfach so genommen. Und auch der Folgenname ist ein bisschen einfach gewählt, weil in dieser Folge soll es ein bisschen, ich sag mal, preview-mäßig. Ein bisschen will ich euch ein paar Einblicke geben in Spiele, die ich so in letzter Zeit gespielt habe. Aber ihr habt es mitbekommen, die Gamescom hat stattgefunden. Es war meine erste Gamescom, die ich selber so geplant habe. Also natürlich nicht vollständig, sondern ich habe einen Teil dessen für meinen so PR-Bereich und so geplant. Und das war ganz wundervoll. Aber natürlich habe ich deswegen nicht Zeit gehabt, jedes Spiel, das wir heute in der Folge besprechen werden, komplett durchzuspielen. So viel Transparenz muss sein und so viel Ehrlichkeit muss sein. Nichtsdestotrotz wollte ich leicht verspätet, es ist quasi noch die Augustfolge, so eine Augustfolge darf auch mal im September rauskommen, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall wollte ich diese Augustfolge nutzen, um euch dann noch so ein bisschen Einblicke zu geben, damit ihr wisst, ey, was ist denn jetzt vielleicht irgendwie gerade der heiße Scheiß? Was kann man sich denn angucken? Was sollte man sich angucken? Was empfiehlt Marvin? Was empfehlen die Runaways? Und deswegen, wie gesagt, heute der Folgentitel 2 Stunden später, weil die Spiele, wie gesagt, einfach nicht durchgespielt sind. Das sagt aber nichts über die Qualität der Spiele aus. Das sagt einfach nur was über meine Zeit aus. Nichtsdestotrotz wollte ich, wie gesagt, so ein bisschen einfach euch davon erzählen, wie so die ersten Eindrücke sind, weil die Spiele, die ich dann doch hier hatte, allesamt sehr, sehr, sehr cool waren. So viel als kleiner Spoiler. Ich glaube, wir werden heute über kein Spiel reden, das nicht cool ist, was mir bislang nicht gefallen hat. Und nichtsdestotrotz, auch wenn ich wenig Zeit hatte und wenn ich dieses Spiel nicht unendlich lang gespielt habe, ich muss auch ehrlicherweise immer noch gestehen, ich bin immer noch im Elden Ring-Wahn. Also ich bin immer noch in dieser wahnsinnig tollen Welt gefangen. Ich habe, glaube ich, jetzt den Endboss 2-mal gesehen. Ich glaube, es ist der Endboss. Habe mich aber jetzt dazu entschieden, noch ein Gebiet zu erkunden, das ich gerade gefunden habe, was ich noch nicht entdeckt hatte, was noch schwarz war auf meiner Karte. Und deswegen nehme ich mir gerade noch mal so ein bisschen extra Zeit, bevor ich da wirklich einen Haken dran mache. Ich habe in den letzten beiden Podcasts schon darüber erzählt, deswegen muss ich da gar nicht mehr so viel sagen. Ich kann nur sagen, dass sich diese Abenteuer, von denen ich erzählt habe, das hat sich einfach weiter durchgezogen. Ich habe einfach immer weiter dieses Gefühl gehabt von, krass, diese Welt zu entdecken macht richtig Spaß. Ich habe immer wieder krasse Sachen gesehen. Ich habe jetzt kurz gegen Ende habe ich sogar angefangen, so ein bisschen meine Spielweise zu ändern. Also nachdem ich ja das ganze Spiel über ich war immer ein Kampfmagier, bin ich auch immer noch, aber jetzt kämpfe ich weniger mit meiner Magieklinge, sondern ich habe über die Rani-Quest kriegt man am Ende so ein Schwert und da haben Chris und Kuro mir gesagt, Alter, das ist eins der besten Schwerter überhaupt, das ist mega geil und das solltest du auf jeden Fall benutzen. Ich so, I guess, okay. Und jetzt nutze ich das tatsächlich sogar relativ viel. Dadurch hat sich, wie gesagt, mein Spielstil so ein bisschen geändert. Für mich ist immer noch dieses Spiel so ein ganz vieles einfach rausprobieren, ganz vieles rumprobieren, was funktioniert, was funktioniert nicht. Viele von meinen Sachen sind mittlerweile auch auf Max-Level, so vom Upgrade her. Das heißt, mein Upscaling ist auch gar nicht mehr so krass. So diesen Effekt von, oh krass, ich kann ja meine Asche upgraden und jetzt ist sie plus 8 und auf einmal ist sie mega stark. Den Effekt werde ich nicht mehr haben. Nichtsdestotrotz, komme ich immer noch ganz gut damit, immer stärker zu werden. Ich bin jetzt mittlerweile 140, glaube ich, vom Level her. Ich habe immer meine Asche begleitet dabei. Ich finde es insane, wie Leute das ohne spielen. Ich finde es insane, wie Leute das mit Soul Level 1 spielen. Ich kann es gar nicht nachvollziehen. Nichtsdestotrotz ganz spannende Erfahrung, gerade auch in dem Gebiet, in dem ich bin. Alles ist so schwer, einfach nur. Also ich habe das Gefühl, seit ich bei diesem ich nenne ihn mal einfach Riesen war, ist der Schwierigkeitsgrad des Spiels so krass angezogen. Aber auch auf eine ganz interessante Art und Weise. Bisher alles noch manageable, aber mit viel Sterben verbunden. Und auf einmal kriege ich so viele Runen, wie ich noch nie hatte. Also gerade eben bin ich ein paar Mal gestorben und dann hatte ich vor einmal 200.000 Runen. What the fuck, das hatte ich sonst nur noch einem Boss mal. Nichtsdestotrotz, lange Rede, kurzer Sinn, Elden Ring ist immer noch ein Spiel, das mir sehr viel Spaß macht, dass ich immer noch sehr viel spiele, was mir zusätzlich zu meiner eh nicht großen Freizeit noch mal ein bisschen Zeit geraubt hat für die anderen Spiele, über die wir heute im Podcast sprechen werden. Und ich weiß gar nicht, wo ich den Anfang machen soll. Ich glaube, idealerweise mache ich den bei dem Spiel, was ich auch am meisten gespielt habe, nämlich ist das Visions of Mana. Visions of Mana ist ein neuer Titel der Mana-Reihe. Secret of Mana ist ja einer der bekanntesten Titel, wenn wir an die in Anführungsstrichen Retro-Zeit zurückdenken. Ich weiß gar nicht, ob man da noch Anführungsstriche sagen muss oder ob das mittlerweile schon als Retro zählt. Wahrscheinlich schon. Visions of Mana habe ich reingespielt, weil für mich der Trailer, der Announcement-Trailer sah schon geil aus, sah cool aus. Ich hatte ja vor einigen Jahren auch Trials of Mana gespielt, was mir total viel Spaß gemacht hat, was auch mein erster Kontakt mit der Mana-Reihe war. Und dementsprechend dachte ich mir, hey, kannst du eigentlich nichts falsch machen mit Visions of Mana. Und im Grunde fängt das Spiel erstmal an wie ein Spiel, das ich sehr gerne mag, nämlich Final Fantasy X. Ich habe echt super viele Querreferenzen gefunden, nicht nur die phonetische Aussprache eines der Charaktere, der nämlich Auron heißt und so eine Art sporadischer Wegbegleiter ist, sondern es geht auch so ein bisschen, was den allgemeinen Aufbau der Geschichte angeht. Ich versuche, wie gesagt, das ist nur eine kleine Preview. Ich will euch da nicht spoilern, ich will euch nicht zu viel vorwegnehmen. Ich will euch nur ein bisschen was erzählen, dass ihr wisst, worum es geht, damit ihr eine Ahnung habt und ungefähr einschätzen könnt, ob das eventuell was für euch ist oder nicht. Also, Visions of Mana, wie gesagt, es ist ein klassisches JRPG. Weniger Rundenkampf, sondern mehr Echtzeitkampf, genau wie das ja bei Trials damals auch war. Und genauso aber auch bei Legend of Mana. Nee, nicht Legend of Mana. Ich war gerade bei Legend of Dragoon. Secret of Mana, so. Und diese Echtzeitkämpfe funktionieren nach einem ganz einfachen Prinzip. Man läuft in der Welt rum, man hat einen Encounter, dann bildet sich so ein kleiner Rand. Also man ist schon in einer Arena, ähnlich wie bei den Tales-Spielen, aber es ist sehr seamingless, also da gibt es keine Unterbrechungsbildschirme oder sonst irgendwas, sondern man schlägt einen Gegner, da bildet sich eine unsichtbare Wand und dann kämpft man in diesem Areal. Wenn man gegen die Mauer läuft, kann man auch flüchten. Ist aber egal, wollen wir ja gar nicht, sondern wir wollen ja draufhauen. Kämpfen ist relativ klassisch, es gibt einen leichten und einen schweren Schlag. Je nachdem, welche Klasse man hat, sind das unterschiedliche Fähigkeiten. Man kann über sein Equipment-System nicht nur Ausrüstung, sondern eben auch Fähigkeiten equippen, wo man dann beispielsweise auch einen Feuerball mit casten kann. Und so kämpft man sich einfach so ein bisschen durch die Welt. Und ich habe es schon erwähnt, es ist so ein bisschen Final Fantasy X-mäßig. Und das nämlich in Bezug auf die Story, nämlich startet die Geschichte so ein bisschen damit, dass wir ein Bodyguard, sag ich mal, sind für eine Auserwählte. Die Feen und die Mana-Geister suchen nämlich regelmäßig Auserwählte aus jedem Dorf und diese, ja, es gibt dann eben so diese Elementargeister, ne, das ist dann einer fürs Feuer und dann sind wir in dem Feuerdorf, da starten wir auch und ja, dann kommen wir später noch in ein Dorf mit dem Mondgeweihten und sowas. Und genau, diese Feuergeweihte wird eben zu Beginn des Spiels ausgewählt. Wir sind entsprechend der Bodyguard dieser Person. Und diese Geweihten sind oder müssen sich auf eine Pilgrimage, eine Reise machen zum Mana Tree, um ihre Seele zu opfern, damit quasi das Mana erhalten bleibt und die Umgebung weiterhin lebt, die Natur erhalten bleibt. Es ist so ein bisschen, man tradet ein Leben gegen das Leben vieler, also so der klassische Konflikt, aber es ist mehr in dieser Welt mehr so eine ehrenvolle Position. Es ist bei Final Fantasy X auch, nur da haben wir ja wirklich Tidus als Charakter, der dem Ganzen so ein bisschen entgegensteht, der da drauf guckt und sagt, hey, das ist völlig krank, was ihr da macht. So, warum opfert ihr euer Leben, um eine gewisse Zeit den Leuten Frieden zu schenken? Das ist doch, macht das mal nicht. Und dadurch können wir diese ganzen Geschehnisse ins Rollen, wie sie ins Rollen kommen. Nur hier ist es halt anders. Hier spielen wir einen Charakter, der in dieser Welt groß wird, der diese Riten kennt und der das auch mit einem gewissen Stolz macht und sagt, ja, ich werde dich begleiten und so habe ich mehr Zeit mit dir. Natürlich eine kleine Love-Interest-Geschichte zwischen den beiden Charakteren. Insgesamt dadurch eben so ein bisschen, erinnert es ein bisschen daran, weil man dann diese Pilgrimage startet, man macht sich auf diese Reise, geht in verschiedene Dörfer, da findet man andere Mondgeweihte, Mondgeweihte ist der eine, aber generell diese Geweihten, die nimmt man dann quasi mit, tubbert die ein, fährt in eine Stadt rüber, wo man weitere treffen sollte, womit man sich dann gemeinsam auf die Reise macht. Ich will gar nicht storywise so viel mehr erzählen, das nur so als kleiner Aufhänger. Man macht eben auf diese Reise, sieht relativ schnell auch unterschiedliche Biome, lernt die verschiedenen Charaktere kennen, deren Hintergründe, was deren Deal ist. Ich kann jetzt nicht allzu viel zur Charaktertiefe sagen. Das, was sich mir bisher gezeigt hat, lässt schon darauf hindeuten, dass die Charaktere durchaus einen eigenen Charakter mitbringen. Es fühlt sich so ein bisschen vom Ablauf des Spiels her, ich habe gerade die Final Fantasy X-Komponente erzählt, an, als wäre dieses Spiel gemischt worden mit einem, wie heißt das denn nochmal, nicht Triangle Strategy, sondern das davor. Ihr wisst, was ich meine. Ich muss es jetzt googeln. Triangle Strategy Vorgänger. Wie heißt es? Octopath Traveler. Mensch, da ist es. Octopath Traveler, ja genau. Weil da ist es ja auch so, ne? Man startet mit einem Charakter, sammelt die anderen irgendwie so ein bisschen ein, erlebt die Storys der einzelnen Charaktere und dann geht's aber auch weiter. So ungefähr, so fühlt sich das hier auch an. Von der Story bin ich jetzt noch nicht unfassbar umgehauen. Es ist aber jetzt auch keine schlechte Story. Dadurch, dass ich diese Final Fantasy X Einflüsse habe, fühle ich mich gerade noch so ein bisschen gehuckt dadurch. Ich bin sehr gespannt, in welche Richtung es geht. Ich habe jetzt noch keinen großen Bösen gesehen. Es geht gerade viel einfach darum, die Charaktere kennenzulernen, die Welt kennenzulernen und wie sie funktioniert. Und das Schöne daran ist, und das ist, glaube ich, das, was auch mit am meisten Spaß macht, ist halt das Gameplay an sich. Also das Kämpfen an sich ist befriedigend und fühlt sich gut an. Es ist irgendwie spaßig, gegen diese kleinen Monster zu kämpfen, die auch ganz putzig aussehen. Gleichzeitig bringt man aber eben auch im Laufe der Geschichte, kriegt man so Relikte und mit diesen Relikten kann man dann die Klasse wechseln. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise das Relikt des Mondgeweihten habe und je nachdem, welchem Charakter ich das gebe, kommt dann eine andere Klasse bei raus. Während mein Main Protagonist, den ich natürlich aber auch wechseln kann, ne? Ich kann in der Welt und in den Kämpfen kann ich auch andere Charaktere steuern, so ist nicht, aber ich sag mal, der Charakter, mit dem alles anfängt, wenn ich dem dieses Item gebe, dann kriegt er eine große Lanze und ein Schild und das ist dann eine ganz besondere Form. Wenn ich das Item aber wiederum dem Charakter gebe, also dem Mondgeweihten selber, dann wird der so eine Art Dieb mit zwei Dolchen, der hat coole Fähigkeiten dann auf einmal, also jeder Charakter kriegt mit jedem Item eine andere Klasse, was eine total spannende Mechanik ist, weil so kann man sich wirklich immer rumprobieren und kann gucken, okay, wenn ich habe ein neues Item bekommen, welche Klasse löst das bei welchem Charakter aus? Wie passt das in mein Team rein? Bin aktuell mit drei Leuten, sind wir dann immer unterwegs, kämpfen dann entsprechend auch und es ist, was die Taktik angeht, auch ganz gut gelöst. So ein bisschen Gambit-mäßig kann man vorher einstellen, wie NPCs sich verhalten sollen, das kennen wir auch aus der Kingdom Hearts-Reihe, das kennen wir aus Final Fantasy XII. Man kann quasi einstellen, wie sollen die sich verhalten, im Sinne von wie viel MP dürfen sie ausgeben, Fähigkeiten benutzen, wen sollen sie targeten, sollen sie dasselbe Target, das, was für sie am nächsten ist, das, ne, gibt so ein paar Optionen, ihr versteht, was ich meine. Und es ist vom reinen Spielprinzip super unterhaltsam. Ich hatte bisher immer eine gute Zeit. Die Musik ist schön, die Optik ist schön. Ich kann noch natürlich nicht sagen, wie sich das jetzt aufs komplette Spiel auswirkt, in welche Richtung es dann final geht. Stand jetzt ist einfach, dass das Spiel sehr viel Spaß macht. Ich immer eine gute Zeit damit habe. Es erfindet die Open World jetzt nicht neu. Es gibt eine Sache, das muss ich sagen, es gibt eine Sache, die mich ein bisschen nervt, nämlich ist es so ein bisschen das Repetitive. Man kann innerhalb der Open World nicht nur Gegenstände sammeln und Kisten aufmachen, sondern man kann auch so eine Art Honig sammeln. Den kann man nämlich dann bei so einem ganz bestimmten NPC eintauschen. Ich dachte erst, es wird so ein bisschen eine Albed-Geschichte, dass man findet nun Honig, man tauscht den ein, kriegt dafür irgendwie ein paar Wörter aus der Sprache beigebracht und immer wieder, wenn man diesen NPC trifft und mit ihm spricht, dann lernt man mehr über die Sprache, versteht die Sprache ein bisschen besser, aber dem ist leider nicht so. Stattdessen ist es eher so ein Tauschshop, wo man dann Items kriegt. Und wie das jetzt genau mit den Namen funktioniert und mit der Sprache funktioniert, das habe ich nicht so richtig Kraft. Hängt es damit zusammen, wie viel ich ausgegeben habe, wie viel ich gesammelt habe? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, das hat sich mir irgendwie noch nicht so richtig erschlossen. Nichtsdestotrotz, in dieser Open World sammelt man eben diesen Honig und dann jedes Mal, wenn man ihn sammelt, sagt er immer und immer wieder denselben Satz, irgendwas mit Grizzly oder irgendwie sowas. Ganz komisch, dass der immer und immer wieder kommt, der hängt mir echt zu den Ohren raus. Ich bin ja ein sehr akribischer Sammler und wenn ich sowas sehe, ich muss es ja immer mitnehmen und er sagt diesen Satz wirklich jedes zweite Mal und also ist auf eine gute und auf eine nicht so gute Art und Weise anstrengend. Es ist natürlich cool, dass es das gibt und es ist cool, dass das so ein bisschen motiviert auch zu schauen, wie komme ich jetzt oben auf diesen Berg, um runterspringen zu können, um diese Honigdinge einzusammeln oder um die Kiste zu holen. Aber ja, wie gesagt, die Open World an sich erfindet sich nicht neu oder erfindet das Konzept nicht neu. Man läuft viel rum. Alles ist aber optional. Also jede Kiste, die man findet, ist optional. Da sind auch jetzt keine krassen Items drin. Bisher habe ich da immer nur so Heil-Items, Wiederbelebungs-Items gefunden. Das ist nichts, was man jetzt unbedingt mitnehmen muss, aber natürlich kann, um sich ein bisschen Geld zu sparen und so. Also es ist schon eine nette Sache, aber komplett optional. Also man kann natürlich auch einfach von Gegner zu Gegner, von Quest zu Quest laufen. Auch da, es gibt viele Nebenquests, die man nebenher machen kann. Die leiten einen dann immer wieder in das Gebiet, in dem man gerade ist. Aber all das ziemlich klassisch. Also Visions of Mana ist im besten Sinne ein sehr klassisches JRPG, das vieles richtig macht, was das Genre angeht, aber natürlich gleichzeitig auch nichts krass neu erfindet. Also nach meinem jetzigen Spielstand ist es ein wirklich durchaus solides und gutes JRPG, das, wenn man Fan der Reihe oder des Franchises ist, sowieso spielen sollte. Aber auch wenn man JRPGs im Allgemeinen mag und sich auch im Klaren ist, dass das jetzt nicht alles auf einem Level von einem Final Fantasy VII Rebirth ist, dann kann man damit eine super Zeit haben. Und da werde ich auch länger noch eine gute Zeit mit haben. Deswegen kann ich da, glaube ich, sehr bedenkenlos sagen, dass man da zugreifen kann als JRPG-Fan. Wer aber jetzt das komplett High-Budget JRPG erwartet, wie man es von einem Final Fantasy kennt oder vielleicht auch von einem Kingdom Hearts, der wird vielleicht da hier eher ein bisschen enttäuscht. Es ist einfacher, es ist reduzierter, aber macht die Sachen dann halt trotzdem ganz gut so. Das als kleine Einschätzung, als kleine erste Preview, sage ich mal, zu Visions of Mana. Dann habe ich in die Early Access Version von Dragon Ball Project Multi reingeschaut. Ich weiß gar nicht, ob ihr das mitbekommen habt, weil ich habe es tatsächlich auch nur über Wirt, Shoutout Wirt, mitbekommen, beziehungsweise dessen Story, der gesagt hat, hey, ich werde dieses Spiel streamen. Und ich habe das hier in meinem App Store gefunden. Es ist tatsächlich ein Early Access, offiziell von Bandai Namco hochgeladen oder gepublished. Und es ist ein MOBA, also so ein bisschen Pokémon Unite, aber mit Dragon Ball. Da habe ich jetzt meine ersten Runden gespielt und gut, es ist ein MOBA, ne? Ich muss es nicht groß erklären. Jeder hat seine Base. Man killt die Tower auf verschiedenen Lanes, zwei in dem Fall, des Gegners und am Ende gibt's zerstört man halt die Base des anderen, hebt den Dragon Ball auf und dann ist quasi das Match auch vorbei. Währenddessen killt man halt NPCs, man killt die Gegner, nach einer bestimmten Zeit spawnen große Gegner in der Mitte, der gibt dann nochmal Buffs. Es ist wirklich im klassischsten Sinne ein MOBA, nur eben wirklich mit der Dragon Ball Lizenz. Ich hab jetzt zum Start, hatte ich glaube ich 2, 4, 5 Charaktere, die ich spielen konnte, also 4 an sich, und dann konnte man natürlich, am Anfang kriegt man so viel von dieser Ingame-Währung, dass man sich immer einen Charakter kaufen kann. Theoretisch hätte ich sogar schon einen zweiten kaufen kann, habe ich aber noch nicht gemacht, weil ich mir doch unschlüssig war, wen ich spielen will. Es nimmt natürlich auch Dragon Ball klassische Features mit, sowas wie, ich starte als normaler Goku und irgendwann kann ich, so wie die Pokémon sich entwickeln, kann Goku sich irgendwann zum Super Saiyajin transformieren, Cooler, der zu seiner Final Form wird, ist dabei, oder es sind noch Charaktere, die sich nicht verwandeln können, dabei, wie eine C18, um einfach mal ein paar zu nennen. Ja, auf jeden Fall ist es ein wirklich, wie gesagt, ganz klassisches MOBA. Es macht Spaß, es läuft auf dem Handy total smooth. Matchmaking ist super schnell, einfach weil es wahrscheinlich auch gerade viele Leute spielen. Es bringt mein Handy, und ich habe schon eher ein neueres, also ich glaube das zweitneueste so, also nicht die neueste Generation, sondern die davor. Und es bringt es schon relativ krass zum Rödeln. Also das Handy wird, man spielt es natürlich dann im Querformat, und auf der linken Seite spüre ich schon, wie heiß das Handy wird. Also mehr als eine Runde kann ich in der Regel nicht spielen, weil das dann doch zu krass das Handy beansprucht. Aktuell steht die App bei mehr als 50.000 Downloads. Das heißt, ja, es spielen schon einige, aber jetzt auch noch nicht unendlich viele. Also wenn ihr irgendwie Dragon Ball mögt, wenn ihr MOBAs mögt, checkt es gerne mal aus. Wie gesagt, ich habe erst 4-5 Runden gespielt. Ich bin noch relativ zu Beginn, kann noch gar nicht so viel zu sagen. Kann, also selbst wenn ich es länger gespielt hätte, könnte ich nicht viel dazu sagen, weil an sich, ne, es ist halt ein MOBA, so da braucht man gar nicht mehr so viel erklären zu sagen. Es sind nur manchmal, das, was ganz cool ist, wenn man einen Gegner KO't und der Mate ist in der Nähe, dann gibt es da so eine kurze Sequenz, wo man sieht, wie der weggeschlagen wird und beide partizipieren. Das ist schon ganz nett gemacht. Also es hat ein paar nette Features, die Skills sind cool, die werden immer größer, immer stärker, immer mehr, je höher man im Level aufsteigt. Aber ob ich jetzt gegen Bots gespielt habe oder gegen echte Leute, ich kann es euch ehrlicherweise gar nicht sagen. Coole Sache auf jeden Fall, checkt's aus, ist free to play im Early Access, Dragon Ball Project Doppelpunkt Multi heißt es. Ich habe es jetzt auf dem Android gespielt, ich weiß nicht, ob es iOS auch verfügbar ist, könnt aber ja mal reinschauen. So, soll aber auch dazu eigentlich schon alles gewesen sein. Ich habe aber auch noch ein weiteres Spiel von Bandai Namco gespielt, von dem ich euch ein bisschen erzählen möchte, nämlich ist es One Piece Odyssey. Da ist nämlich jetzt das Spiel für die Switch rausgekommen, ist eigentlich schon ein bisschen älter. Lasst mich nicht lügen, ich glaube, es ist schon so 2 Jahre alt oder so. Ist, glaube ich, irgendwie... Warte, lasst mich mal schauen. Das habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt. One Piece Odyssey... Oh, jetzt habe ich mich natürlich schön verklickert. So ist das. Ich google hier noch live für euch, damit es... Das ist noch real, wisst ihr? 10. Januar 23, ja, ein Jahr, also anderthalb Jahre. Anderthalb Jahre später ist es jetzt quasi für die Switch rausgekommen. Für mich mega gut, weil ich weiß gar nicht, ob es bei 2 Stunden später war oder ob es bei uns in der Gruppe war. Auf jeden Fall habe ich noch mit Kuro drüber geredet, nicht mit Kuro, mit Timo drüber geredet, dass ich das Spiel mega gerne spielen will, weil er hat es irgendwie für die PlayStation sich in der Bibliothek geliehen oder so. Und ich hatte auch mega Bock drauf, weil ich das damals ja schon auf der Gamescom gespielt habe. Ihr erinnert euch, ich habe damals mal im Beitrag was dazu gesagt. Aber das ist dann damals an mir vorbeigezogen, weil, wie das halt so ist, ne, 1000 andere Spiele erscheinen und ja, das hatte dann irgendwie keine hohe Prio und dann war es auch weg. Zumal auch meine One-Piece-Phase, die hat ja jetzt letztes Jahr im August erst so richtig angefangen. Das heißt, jetzt bin ich ja so richtig im Franchise drin, jetzt fühle ich das alles nochmal ein bisschen mehr und dann war auch meine Ambition höher, One-Piece Odyssey irgendwie mal anzufangen. Und dann kam der Switch Release mir, wie gesagt, einfach super entgegen. Und was ich schon mal direkt sagen kann, ist, der Switch-Port funktioniert mega. Also ich hatte in der gesamten Spielzeit, die ich jetzt hatte, noch kein Problem. Das einzige Problem, was ich halt habe, sind meine Joy-Cons, weil die scheiße sind. Aber das ist ein Problem, mit dem ich selber leben muss. Und ja, da kann leider weder Bandai noch One Piece was dafür. Ich brauche neue Joy-Cons. Egal, Joy-Cons ist ein anderes Thema. One Piece Odyssey. Ich will, ich gebe mal so eine kleine Einführung in die Geschichte. Natürlich sind wir mit der Strohhutbande unterwegs. Es ist schon ein bisschen später in der Story, wenn es mich nicht täuscht, dann müsste das so nach Dressrosa sein, ohne da jetzt zu sehr im Detail drauf eingehen zu wollen, was da genau passiert ist. Auf jeden Fall sind wir mit unserer Truppe unterwegs und sehen auf einmal Licht auf einer Insel. Dann sind wir auf einmal auf so einem Upstream, werden hochgeschleudert. Dinge passieren. Die Sunny geht ein bisschen kaputt. Wir sind an einer Insel gestrandet. Der Strohhut ist weg. Die Crewmitglieder verstreut. Und wir müssen quasi uns erstmal alles irgendwie wieder zusammensuchen. Sind natürlich entsprechend stark, haben viele Fähigkeiten, machen unsere ersten Kämpfe. Und Kämpfe ist auch der richtige Stichpunkt. Denn das ist das, was mich an One Piece Odyssey so krass gereizt hat. Nämlich sind das rundenbasierte Kämpfe. Ihr müsst euch das wirklich wie ein ganz klassisches JRPG vorstellen. Nicht wie die One-Piece-Spiele aus der Vergangenheit, nicht wie die Pirate Warriors-Reihe. Hier gibt es nicht darum, tausende kleine Gegner niederzumetzeln. Hier gibt es zwar eine relativ offene Welt, aber hier wird eben, wie gesagt, alles in Rundenkämpfen ausgetragen. Das bedeutet, so ein bisschen Final Fantasy X-mäßig, das zieht sich heute ein bisschen durch. Es gibt kein ATB-System, keinen zeitlichen Faktor, sondern es ist ein, ich drücke, dann passiert etwas und wenn ich nicht drücke, passiert nichts. Und das mag ich ja so gerne und ich finde das so cool, dass sie das gemacht haben, weil damit erfüllt man mir sehr große Wünsche. Ich mag solche Spiele sehr gerne, dann mit einer Lizenz, die ich mittlerweile auch super gerne mag, finde ich, das ist hyperspannend. Und spielerisch ist es halt so ein bisschen dieses Schere-Stein-Papier-Prinzip. Es gibt drei Klassen. Es gibt die, die ein bisschen mehr skillmäßig sind. Es gibt die, die Nahkampf, also Angriffstypen sind, welche die eben, ganz klassisch Schere-Stein-Papier. So. Und das eine ist halt gut gegen das andere, etc. pp. Das Einzige, was es von einem Final Fantasy X unterscheidet, spielerisch, ist halt, dass die Charaktere nicht zwingend alle in einer Reihe stehen und dann stehen die Gegner davor oder dahinter, sondern es gibt auch teilweise Distanzen. Also es gibt dann Areale, wo Charaktere stehen und Areale, wo andere Charaktere stehen und man kann über Angriffe die Areale auch wechseln. Funktioniert. Es gibt auch Range-Angriffe, dass man aus dem einen ins andere Areal angreifen kann. Und da kommt halt so ein bisschen die strategische Komponente mit rein, was ich total schätze. Und während das Tutorial uns noch total viel an die Hand gibt, wäre das natürlich mega boring, wenn wir ins Spiel starten und einfach schon alles können, was natürlich für Ruffy irgendwie oder Luffy und die Strohbande irgendwie Sinn ergibt, weil sie schon relativ weit in ihrem Abenteuer sind. Aber es ist halt so das typische, du vergisst jetzt alles. Du hast keine Erinnerung mehr an das, was du konntest. Und dann startet man quasi wieder so bei Level 1 und das ist so ein bisschen, ja, da wurde so eine kleine Erklärung, sage ich mal, reingemacht, weshalb wir auf einmal uns wieder an alles erinnern müssen und wie es dazu kam, dass wir jetzt in dieser Situation sind, bla 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 bla. Insgesamt geiles Spiel. Also ich muss sagen, ich bin noch nicht hyperweit, herrlich ehrlich, aber alles, was ich jetzt davon gesehen habe, macht einfach mega viel Spaß. Das ist genau das richtige Spiel, wenn man irgendwie so eine Zugfahrt oder Bahnfahrt hat oder man fährt regelmäßig mit der Bahn ins Büro oder zur Uni oder sonst wohin und man hat einfach die Möglichkeit, immer die Switch auszupacken, man battelt ein paar Runden und selbst wenn man mitten im Kampf unterbricht, ist das ja völlig egal, weil das Spiel wartet ja auf einen. Das Spiel hat es aber auch geschafft, eben diese Besonderheiten der Charaktere einzufangen. Es wirkt wie so ein ganz klassischer One-Piece-Film, so eine Nicht-Canon-Folge, wo man rumläuft, neue Charaktere kennenlernt, die aber irgendwie charmant da reinpassen. Und es ist einfach wirklich eine ganz coole Sache. Also dieses Konzept, dass sie hier auf diese rundenbasierten Kämpfe gegangen sind, ist das, was mich komplett begeistert hat, was mich komplett abgeholt hat und was auch wirklich Highlight des Spiels für mich ist. Die Story, auch wenn sie interessant ist, ist für mich fast schon zweitrangig, weil dieses Kämpfen und dieses in die Haut der Charaktere schlüpfen ist das, was für mich irgendwie ganz besonders ist. Und natürlich erleben wir hier die Geschichte des Spiels auch nochmal so ein bisschen nochmal nach. Natürlich nicht 1:1, wie wir das aus der Naruto Ultimate Ninja Storm Reihe kennen. Es hat natürlich seinen Catch, dadurch, dass wir in dieser eigenen Story sind. Und natürlich ist das alles, fühlt sich so stimmig an, weil ein Eiichiro Oda natürlich persönlich auch so ein bisschen in die Story involviert war, ne? Der hat diese originalen Charaktere, die hier vorkommen, sind zwei an der Zahl, auch selber entworfen. Auch die Insel, die Kreaturen, die da draußen, deswegen wirkt auch alles wie aus einem Guss und deswegen wirkt auch alles so, als wäre das so ein Film, so ein Nicht-Canon-One-Piece-Film eben, weil Ichiro Oda selbst darin so krass involviert war. Ich kann eigentlich nur im Großen und Ganzen schwärmen. Ich schaue gerade mal drauf, ob ich noch irgendwie was Wichtiges für eine Preview vergessen habe, aber eigentlich nicht. Schere-Stein-Papier-Prinzip habe ich erwähnt. Ne? Man sammelt XP, man kann equippen, Accessoires sammeln, Attribute verbessern. Es ist halt im besten Sinn ein ganz klassisches JRPG. Ich merke auch gerade, dass wir heute eine sehr anime- und japanische Folge haben. Krass, war mir gar nicht so bewusst. Wir haben Elden Ring ist aus Japan, wir haben jetzt One Piece, wir haben über Dragon Ball geredet und dann haben wir auch über Visions of Mana geredet. Also willkommen zum japanischen Podcast. Aber egal, we take it. We take it as it comes. Ah ne, wir haben ja noch eine Mats. Stimmt, die ist nicht japanisch, die ist aber asiatisch. Immerhin, zählt. Naja, nichtsdestotrotz, ich will gar nicht zu lange drum herum reden. One Piece, Odyssey, tolles Spiel. Alles, was ich bisher gesehen habe, macht super, super viel Spaß. Wer One Piece mag, schaut rein. Wer JRPGs mag, schaut rein. Für mich war das ja schon in der Vergangenheit immer so, selbst als ich noch nicht der krasse One Piece Crack war, der ich natürlich jetzt bin und alles weiß und alles kenne, schon davor fand ich die Spiele immer extrem spannend und cool, einfach weil die Welt von One Piece für mich so spannend war, die Fähigkeiten so cool waren. Ich habe ja schon One Piece Spiele gespielt, lange, 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 bevor ich mich intensiv mit der Geschichte auseinandergesetzt habe. Und dementsprechend jeder, der das ähnlich empfindet, der kann ja auch reingucken. Ich möchte es euch empfehlen, ich möchte es gerne mit an die Hand geben. Schaut da rein, checkt es aus. Und was wäre eine Runaways-Folge ohne auch nur eine Mats? Also ich dachte mir, eine Mats müssen wir drin haben, bevor wir hier wirklich gar keine vollständige und komplette Review haben. Was nicht heißt, dass ich unendlich viel Zeit hatte, sondern dass das Spiel einfach nicht so lang war. Und dieses Spiel ist Cat Quest 3. Da habe ich mich sehr lange sehr drauf gefreut, seit es announced wurde. Wir haben ja euch auch Cat Quest 2 damals hier im Podcast vorgestellt, was Min und ich damals schon im Koop gespielt haben. Wie gesagt, jetzt kam der dritte Teil raus. Auch den haben wir im Koop gespielt. Und die Mats dazu schneide ich euch hier jetzt einfach mal rein. Hört die euch gerne an. Es ist ja, ein wirklich schönes Spiel. Deswegen sage ich Mats ab. Es ist spannend zu sehen, wie sich Videospiele weiterentwickeln, welche Trends sie durchleben und welche Hypes es gibt. Von MMOs in den frühen 2000ern über die Walking Simulator, die immer größer werden in Open Worlds, bis hin zu den Souls und Roguelites, die es heutzutage so gibt. Und genauso spannend ist es aber auch zu sehen, wenn Spiele einfach andere Wege gehen. Statt stringent immer auf eine Singleplayer- oder Online-Erfahrung auszusein, einfach mal einen Local-Coop-Mode anbieten. Statt immer größer werdende Welten eine überschaubare platzieren. Statt 200 Spielstunden einfach eine kurze 5 bis 6 Stunden Erfahrung bieten. Statt einer Schwierigkeit, die an Gatekeeping grenzt, einfach ein unkompliziertes und vereinfachtes Gameplay anbieten, das trotzdem nicht langweilig wird. All das und mehr bietet Cat Quest 3, das wir für euch getestet haben. Und vielleicht kennt ihr dieses Gefühl, dass man einfach manchmal keine Kraft mehr nach der Arbeit hat, sich für ein riesiges Abenteuer jetzt groß zu committen. Manchmal will man einfach kurz ein Spiel anmachen. Vielleicht eine nette Quest machen und dann aber auch schon wieder ausmachen. Und genau so ein Spiel ist Cat Quest 3 für mich und uns. Quasi Plug and Play in Videospielform. Besonders cool, das Studio aus Singapur, Gentle Bros, hat das Franchise passend zum Katzenthema auf 9 Spiele ausgelegt. Und das merkt man jetzt auch wieder. Denn wir sehen nicht nur wiederkehrende Elemente wie ein Geistbegleiter, sondern eben auch das Thema der Drachengeborenen kehrt zurück. Und das sagt uns, wir als Charakter sind extrem besonders in dieser Welt. Und außerdem sehen wir Charaktere, die in bislang allen Spielen vorkamen. Es wird von alternativen Universen gesprochen, in denen eine Entität Artefakte sammelt. Und man hat am Ende wirklich das Gefühl, das, was uns in Cat Quest 4 erwartet, wird eine Art Endgame, wo der große Bösewicht nun den Infinity Gauntlet hat und jetzt geht's erst richtig los. Spielerisch ist Cat Quest 3 wie seine Vorgänger ein 3D-Action-Adventure mit RPG- und Hack-and-Slay-Einflüssen. Heißt, wir sammeln Equipment und Zauber, leveln diese auf und stürzen uns durch zahlreiche Sidequests und Dungeons, um schließlich den doch leider sehr antiklimatischen Endboss schlussendlich zu besiegen. Die große Story ist auch schnell erzählt. Wir als Katze mit unserem geistigen Begleiter sollen den North Star Treasure finden. Was es damit genau auf sich hat und was sich am Ende dahinter verbirgt, das lassen wir natürlich offen, aber im Grunde ist das in wenigen Sätzen runtergebrochen, worum es geht. Gespickt mit allerlei Referenzen und Wortspielen erwartet euch mit Cat Quest 3 ein Spiel, das ich euch trotzdem nur allzu gern ans Herz legen will. Besonders dann, wenn ihr es im lokalen Koop-Modus mit Freunden spielen könnt. Dieses Piratenthema, das sich durch das Spiel zieht, ist super integriert und gibt einem gleich ein gutes Gefühl für die offene Welt. Kritikpunkte gibt's wenige. Klar, mehr popkulturelle Referenzen wie im Vorgänger wären toll gewesen, ein bis zwei Waffentypen für mehr mögliche Diversität auch, aber bei einem Spiel mit dieser Kürze ist es absolut kein Muss. Für mich ist Cat Quest 3 eine ganz besondere und schöne Spielerfahrung geworden und das liegt nicht nur daran, dass die Macher sich bei der Konzeption der Reihe unter anderem an Final Fantasy orientiert haben. Wirklich nicht. Cat Quest 3 ist wirklich extrem wundervoll. Also man kann wirklich nicht viel über die Story sagen, weil die Story relativ irrelevant ist. Auch zu den Sidequests nicht. Die passieren. Teilweise haben wir die auch abgeschlossen, ohne dass wir es wollten. Aber das muss ich sagen, ist etwas, was ich sehr schätze. Nämlich kann man Items finden für Quests, auch wenn man die Quests noch nicht angenommen hat. Das finde ich immer hyper sympathisch, weil das bedeutet einfach nur, dass wir wirklich eine freie Welt haben, eine offene Welt haben und eine, die uns nicht irgendwie restriktiert und sagt, ha, du findest das Item aber erst in dem Moment, wo du mit einem NPC darüber gesprochen hast, weil ansonsten siehst du das nicht und Begründung X, das hat nie Sinn ergeben und das Spiel macht das, dann findest du halt so ein Drachending und dann sprichst du mit einem Charakter und er ist so, hey, du musst mir so ein Drachending bringen und du bist so, I got that already und er ist so, oh krass, okay, so we're done. Das mag ich hyper gerne, besonders im Koop, es macht super viel Spaß, hat man immer den Überblick über das, was gerade passiert, nicht so wirklich, ist aber auch gar nicht schlimm, man kann sich super schön gegenseitig unterstützen, wenn der eine down geht, dann muss man taktisch so ein bisschen vorgehen, dass der andere den anderen aufheben kann, weil da muss man eine gewisse Zeit an der Leiche in Anführungsstrichen rumstehen. Es ist super, super, super cool, es ist super süß, es hat so viele Wortwitze mit irgendwelchen Katzenbegriffen. Es ist von vorne bis hinten eine ganz tolle Erfahrung, dass wir das tatsächlich sogar auf Platin durchgespielt haben. Mega, mega geil. Habt ihr aber natürlich auch in der Matz schon gehört, deswegen muss ich da gar nicht mehr so viel zu sagen. Und wenn ihr auf eines dieser Spiele Lust habt, dann checkt sie liebend gerne aus. Mich würde das natürlich immer freuen. Freuen würde mich aber vielmehr auch noch Feedback zu dieser Folge. Schreibt mir liebend gerne bei Discord oder bei Twitter oder X, wie man ja heutzutage sagen muss, Instagram, whatever. Highly, highly, highly appreciated. Ich liebe es, Feedback zu bekommen. Hier zu sitzen mitten in der Nacht und euch noch einen Podcast aufzunehmen, ist was mir mega, mega viel Spaß macht. Und wenn ihr dann quasi auch damit reinkommt und quasi mit mir gemeinsam ein bisschen interagiert und vielleicht auch eure Meinung zu den Titeln sagt, zu den Previews sagt, fandet ihr das cool, wie es gemacht war, war ja jetzt eher so ein lockeres Format, sag ich mal, statt jetzt diese Stringente und wir müssen da jetzt, ne? Deswegen ist da immer Feedback super, super gerne gesehen und wenn ihr wollt, dass es diesen Podcast noch lange gibt, dann schaut gerne auf patreon.com/runaways-cast vorbei, weil damit könnt ihr uns mit einem ganz, ganz, ganz kleinen Betrag ab 2 Euro schon unterstützen, damit wir uns Spiele holen können, damit wir über Dinge reden können, auch wenn vielleicht wir mal kein Muster bekommen. In den kommenden Monaten kommen noch ganz tolle Sachen raus. Die Folge für den September ist auch schon in der Planung. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Ich freue mich auf jeden Fall auf die letzten Folgen, die dieses Jahr noch erscheinen werden. Bisher haben wir es geschafft, für jeden Monat eine Folge zu releasen. Mein Plan, dieses Jahr durchzuziehen, ohne Pause, läuft ganz gut. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit den Folgen und ich hoffe, dass sie euch auch ein bisschen was mitgeben, ihr vielleicht eine Spielempfehlung mitnehmt. Wenn ihr auf der Gamescom wart, haut mir liebend gerne auch da mal eure Empfehlungen raus, weil ich konnte gar nicht so viel sehen. Und dementsprechend fände ich das ganz spannend von euch zu wissen, was es sich lohnt, sich noch anzugucken. Aber das dann ein andermal. Schauen wir mal, was wird. Ich kann euch auf jeden Fall an dieser Stelle noch die neue Folge 2 Stunden später empfehlen. Da kommt nämlich eine Folge über Black Myth Wukong. Tolle Folge geworden, sehr viel Spaß gemacht. Checkt es liebend gerne aus, lasst überall Bewertungen da und Liebe und überhaupt. Und vielen, vielen Dank, dass ihr diesen Podcast nach all dieser Zeit immer noch hört und die Empfehlung mitnehmt und mich dabei verfolgt, wie ich monologisiere und über ein Spiel spreche, das ich vielleicht noch gar nicht durchgespielt habe und über Spiele spreche, die vielleicht sehr kurz sind und die ich durchgespielt habe. Es macht alles ganz viel Spaß, diese bunte Mischung. Und auch wenn wir heute irgendwie viel Japano-Kram dabei hatten, ja, macht die Mischung es irgendwie aus. Und das finde ich irgendwie ganz spannend. Ohne es zu merken, hatten wir jetzt so eine doch fast schon thematische Folge gebildet. Was soll's sein? Leute, ich will gar nicht mehr zu viel drumherum quatschen. Danke fürs Feedback vorab. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Mein Name ist Marvin und wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao. Hallo Leute, ich habe vergessen, über Hearthstone zu reden. Da gibt es jetzt eine neue Season. Es gibt ein neues Konzept, wo man Items nach bestimmten Runden kriegt. Es ist mega cool. Es gibt wieder viel zu entdecken. Es gibt wieder viel zu spielen. Hearthstone habe ich auch gespielt in den letzten Tagen. Es ist gut. Yes. Und damit haben wir noch ein Spiel untergebracht. Leute, bye.